meine Ressourcen, die ich als Unternehmen angeschafft habe, die sind zweckentfremdet worden. Wenn jemand also so eine Software installiert und es erstmal ungesehen bleibt, ist das schon kritisch.
Der Serverraum, der in vielen kleinen Betrieben da ist, sollte einfach geschützt werden.
Wenn die Polizei irgendwas macht, bis die eine Ermittlung haben und eine Person haben, das dauert. Und wir sind da einfach viel, viel schneller.
Man braucht Krisenkommunikation nicht sehr oft, aber wenn man sie braucht, muss sie auf den Punkt sofort funktionieren. Lieber einmal mehr kommunizieren als einmal weniger.
Die Sichermacher, der Podcast für IT, Personal und Objektsicherheit.
Management-Themen bei Themenradio.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Die Sichermacher, der Podcast für IT, Personal und Objektsicherheit. Ein mittelständisches Unternehmen wundert sich über steigende Stromkosten und überlastete Server. Die interne IT vermutet zunächst einen Softwarefehler, bis plötzlich ein Administrator verschwindet. Wir reden heute über einen echten Fall und da habe ich 4 Experten hier im Call. Dabei sind natürlich wieder Dirk Schendowski und Christian Augustin. Aber da wir 4 sind, schlage ich einfach vor, dass ihr vielleicht ganz kurz was zu euch sagt. Denn dabei ist nämlich noch Christian de Costa und Natascha de Costa. Also herzlich willkommen hier bei unserem Podcast.
Ja, dann übernehme ich mal das Wort. Christian de Costa, Wolfgang, erstmal vielen Dank für die Einladung. Dirk und Christian, euch beiden auch vielen, vielen Dank. Mein Name ist Christian de Costa. Ich bin Inhaber der Mahoney IT Group und auch der Group CEO. Mit Standorten von Singapur bis unser schönen paradiesischen Honolulu. Wir sind spezialisiert auf Cybersecurity, vor allen Dingen mit unserem Security Operations Center.
Dann mache ich weiter. Mein Name ist Natascha de Costa und mir liegt das Steckenpferd Marketing mit den Bereichen Social Media, Website Design, Grafikdesign, aber auch Krisenkommunikation sehr nah mit meiner eigenen Marketingagentur und freue mich auch heute hier dabei sein zu dürfen.
Willkommen. Da werden wir gleich nochmal hören, wie wichtig Krisenkommunikation mit solchen Fällen sein kann. Dirk.
Ja, hallo. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Was tue ich? Jeder weiß es. Ich habe mit der Kai, bin Ermittler, IT-Forensiker und halte Cybersicherheitsschulung. Danke, Wolfgang, für den super Podcast.
Gerne. Und Christian Nummer 2.
Ja, hallo. Ja, Christian Augustin, Geschäftsführer der Firma RecData, wie ihr schon alle wisst. Wir kümmern uns um das Thema physischer Objektschutz. Das heißt von Videoüberwachung, Alarm, Zutritt, alles, was so das Objekt ein bisschen sicherer macht.
Ich habe das ja vorhin schon mal ganz kurz angerissen, aber wer könnte von euch den Fall denn nochmal für unsere Hörer kurz zusammenfassen? Also wie das Ganze losgegangen ist, also die Ausgangslage und wie das dann entdeckt worden ist.
Ja, das kann ich mal machen. Also mit unserem Security Operations Center sammeln wir einfach unheimlich viele Daten. Das Ganze, was passiert ist, wir haben festgestellt, dass bei einem Neukunden sehr, sehr viele Daten abgeflossen sind. Die Stromrechnung, wie du es eingehend schon erwähnt hast, gestiegen ist. Und diese ganzen Parameter haben nicht mehr zu den Altdaten gepasst. Das gibt bei uns dann schon mal einen Alarm und der geht auf und wir gucken uns das ganze Thema genauer an. Der Schnelldurchlauf jetzt einfach für den Einstieg ist der, dass wir festgestellt haben, diese Daten sind abgeflossen, es sind neue Daten dazugekommen. Die Stromrechnung, der Verbrauch ist einfach unheimlich gestiegen und in unserem Power-Team, was jetzt hier quasi gerade zusammen ist, konnten wir relativ schnell ein positives Ergebnis für den Kunden beirufen, mit dem wir alle unsere Expertisen zusammengeführt haben, unsere Dienstleistungen, unser Know-how, unsere Köpfe zusammengesteckt haben und der Kunde konnte davon ziemlich stark profitieren.
Ich habe festgestellt, da stimmt was nicht und was ist dann da passiert? Also was habt ihr am Ende herausgefunden?
Ja, also das Monitoring ist angeschlagen. Wir haben herausgefunden, dass hier Daten dazugekommen sind und abgeflossen sind von Quellen, die ungewöhnlich sind. Einmal kann das passieren, zweimal kann das passieren. Wenn es öfters passiert, dann werden wir aktiv und schauen uns das ganze Szenario einmal an. Es waren dann noch Informationen dabei, die gezeigt haben, dass die Datenquellen ursprünglich für den Finanzsektor genutzt werden und zwar nicht den üblichen Finanzsektor, sondern eher im Bereich des der Kryptowährung. Das ist aufgefallen und wir haben dann angefangen zu ermitteln, was passiert ist. Wie sieht so eine Ermittlung aus? Wir bekommen ganz viele Informationen über die Events, die so ein Server mitschreibt, aber auch die Geräte, die so ein PC mitschreibt. Die werden dann in unsere Security Information Event Management System gespielt und da können wir sehen, das passt jetzt so ganz und gar nicht und das sieht auch nicht nach dem Geschäftsprozess des Unternehmens aus. Wir werden mal aktiv. Wir sind dann in die Ermittlung gegangen, haben festgestellt, dass mit der Ermittlung Daten dorthin geflossen sind, wo sie nicht hin sollten, die auch auf registrierten Servern lagen. Also das bedeutet, ein registrierter Server ist einfach ein schlechter Server, der nicht im Alltag gehört, in den Alltag des Kunden gehört. Und damit sind wir erstmal losgetigert und auch Richtung Kunden haben gesagt, wir müssen mal ein bisschen tiefer in die ganze Materie schauen.
Dirk, du hast ja die forensische Untersuchung des Falls begleitet. Wie lief die Entdeckung denn genau ab und was waren da die ersten Spuren, die auf ein internes Fehlverhalten hingewiesen haben?
Ja, das hat der Christian ja schon sehr gut gesagt. Also es sind Anomalien aufgefallen. Man muss sich das vorstellen, die Herrschaften sehen in live sofort, dass da was passiert. Also das ist nicht zeitverzögert oder so, das geht relativ schnell, dass da irgendwas nicht passt und dann kann sofort reagiert werden. Für uns stand dann natürlich erstmal im Vordergrund, dass man die Sachen sichert, die da sind. Das heißt, es muss einmal der Netzwerkverkehr gesichert werden. Das kann ich persönlich nicht, aber der Christian. Ich kann dafür aber die PCs sichern und die Sachen, die drumherum sind, wie ein Handy oder auch die Speichermedien, die da sind in Form von kleinen Speichermedien. Ne? Also keine RAID-Systeme, wo mehrere Festplatten zusammenhängen, sondern kleine. Das wird vor Ort gemacht und dann wird das Ganze einmal gesichert. Das heißt, man macht das in einem Image und zieht das Ganze in einem 1:1 bitweise Kopie. Und das Ganze ist gerichtsverwertbar. Es bleibt das Original. Das Original, das ist der Beweismittelträger. Und die Festplatte kriegt dann quasi zwei Ausgaben, wo sie 1:1 gespiegelt ist. In dem einen wird gearbeitet und das andere ist die Rückfallebene oder eventuell das, was man dem Kunden geben kann, dass der Kunde quasi weiterarbeitet mit dem Datenbestand, den er braucht. Weil wenn die Platten bei uns sind, kann er nicht arbeiten. Und das kann man dort vor Ort dann imagen. Man kann es aber auch im Laborumgebung machen, ist total unterschiedlich. In dem Fall ist es vor Ort gemacht worden und da ist es wichtig, dass man das mit einer Anlage macht, die am Tag läuft und das Ganze in einem mobilen Imager macht, der das Ganze speichert, protokolliert und ganz, ganz viele Fotos noch gemacht werden. Wir dokumentieren, bevor wir irgendwas machen, erstmal den Standort der Geräte, was ist drumherum alles sichtbar. Dann wird das Ganze einmal dokumentiert in Form von PC. Was ist angeschlossen? Ist eine Tastatur angeschlossen? Steckt da noch irgendwas zusätzlich hinten drin? Netzwerkkabel und so weiter und so fort. Das wird alles bildlich dokumentiert und noch schriftlich dokumentiert. Und man merkt schon, die Dokumentation ist das A und O. Und der Rest passiert dann im Labor in der Untersuchung und das braucht seine Zeit in der forensischen Umgebung. Das geht dann nicht vor Ort und es dauert einfach.
Ihr könnt ja dann ziemlich gut das Täterverhalten rekonstruieren, gehe ich davon aus. Und wie können solche Beweise dann gerichtsfest gemacht werden? Reicht dann so eine Dokumentation oder muss noch mehr getan werden?
Also idealerweise ist es so, dass ein Gutachten geschrieben wird oder ein Bericht, ein Untersuchungsbericht. Und der Untersuchungsbericht ist so aufgebaut wie ein Gutachten. Dann wird das Ganze, wie gesagt, mit den ganzen Protokollen, die man hat, einmal schriftliche Art und bildliche Art plus der Ergebnisse und wie man was gemacht hat. Man muss sich das vorstellen, der Richter muss im Gerichtssaal sitzen als Laie, so wie der andere auch, der keine Ahnung hat von dem Prozess und muss wissen, was habe ich getan, wie bin ich da hingekommen, was habe ich gefunden. Und das muss man in diesem Fall theoretisch im Gerichtssaal einfach nachbauen können. Dasselbe anklicken, über denselben Weg zum selben Ergebnis kommen. Und dann ist das Ganze gerichtsverwertbar. Und so ist es, wenn es nachvollziehbar ist, für einen Dritten, der keine Ahnung hat und auch die Wege so sind, dass dasselbe Ergebnis herauskommt. Und das muss so dokumentiert werden.
Christian Augustin, Christian II, du warst ja für die physische Sicherheit verantwortlich. Wie eng hängen denn physische und digitale Sicherheit in solchen Fällen zusammen?
Ich schätze, ich sage mittlerweile, muss man sagen, ist das eigentlich untrennbar. Und wir kennen es aus vielen kleineren Unternehmen, der Serverraum ist ein besserer Abstellraum, wenn überhaupt. Es kann im Normalfall einfach jeder rein. Wer rein will, geht rein und ich habe einfach die Möglichkeit, dann relativ schnell einfach Daten zu manipulieren, wenn ich das gerne mal wollen würde. Das muss noch nicht mal Absicht sein, das kann auch Zufall sein, dass ich irgendwo gerade an Kabel komme oder sonst irgendwas. Aber wie gesagt, der Serverraum, der in vielen kleinen Betrieben da ist, sollte einfach geschützt werden. Das heißt, da habe ich ja den Zugriff auf alle möglichen Daten. Da muss man einfach sagen, es ist untrennbar miteinander verbunden.
Welche Maßnahmen waren denn wichtig, um die Infrastruktur dann entsprechend zu schützen und weitere Manipulationen zu verhindern?
Das Erste, was man da tatsächlich machen muss, ist einfach das Schloss tauschen. Weil standardmäßig hat jeder irgendwo mal einen Schlüssel und man hat keine Kontrolle darüber, wer schließt denn wann diese Tür auf und war es derjenige, der da auch rein soll. Man muss einfach da wirklich für eine Kontrolle sorgen. Deswegen heißt es ja auch digitale Schließanlage oder Zugangskontrolle. Man hat die Kontrolle, wer geht da rein. Wenn man das dann noch kombiniert mit einer Videoüberwachung, habe ich schon mal die Kontrolle, wer geht rein, wann ging er rein und was hat er gemacht. Für den, sag ich mal, für den Normalfall. Und jetzt haben wir den außergewöhnlichen Fall, es geht jemand da rein, der gar nicht rein sollte, oder ist es ein Einbruch. Dann habe ich ja zumindest da auch schon mal durch eine Einbruchmeldetechnik die Möglichkeit zu merken, okay, da ist gerade jemand drin, der gehört da nicht rein, ich muss handeln. Im schlimmsten Fall, durch ein Video, wenn man zum Beispiel einen Zock hat, dass man dann sagen kann, okay, die Server werden runtergefahren, da kommt man jetzt nicht mehr so einfach an irgendwelche Daten ran.
Also viele Unternehmen, habe ich den Eindruck, scheuen sich ein bisschen davor, diesen Zugang so zu regeln. Aber es sind ja sensible Bereiche. Haben die Angst, dass der Betrieb blockiert wird oder woran liegt das?
Da sind wir wieder bei dem leidigen Thema, Sicherheit kostet Geld. So ein digitaler Schließzylinder kostet natürlich mehr als so ein Baumarktzylinder. Das muss man ganz klar sagen. So ein Baumarktzylinder kostet, was weiß ich, 30, 40 Euro. Dann stecke ich da rein, mache mir x Schlüssel und dann ist gut, dann ist erstmal der Zugang gewährt und ich verteile dann die Schlüssel, wie ich sie brauche. Der Nachteil ist halt ganz arg, man hat keine Kontrolle. Wer hat den Schlüssel? Und ist mein Schlüssel verloren gegangen? Wie halte ich denjenigen davon ab, den Schlüssel jetzt hat, da reinzugehen? Und dann ist einfach mit einer digitalen Schließanlage, die natürlich im ersten Moment etwas teurer ist. Aber ich habe halt, wie gesagt, ich habe dann die Kontrolle.
Und Christian de Costa, ich muss dir Nachnamen sagen, weil sonst habe ich zu viele Christians. Du hast ja dich darum gekümmert, dass die Systeme isoliert worden sind und dann wieder hergestellt worden sind, wenn ich es vorhin richtig verstanden habe. Wie läuft sowas konkret ab?
Genau, also der Alarm kommt rein. Wir stellen fest, das passt so nicht mehr. Die Daten, wie sie in der Vergangenheit waren, sind den zukünftigen einfach in einer viel zu großen Abweichung. Wir gehen dann hin, wir sichern erstmal. Also das, was der Dirk quasi physisch macht, das machen wir einmal digital. Wir gehen hin und suchen uns die Events raus, suchen uns die Beweise raus, dass sich hier tatsächlich was geändert hat. Das Ganze wird gesichert und zwar so, dass wir die Protokolle nicht verändern. Also das ist immer ganz, ganz wichtig. Wir haben einen Schreibkiller da, der verhindert, dass unsere Aktionen, die wir gerade ausführen, mitgeschrieben werden. Nach der Sicherung gibt es einen Alarmplan, der ist ganz individuell auf den Kunden aufgemacht. Das bedeutet, gehen wir in Kontakt mit den Kunden, machen wir schon die ersten Maßnahmen oder will der Kunde teilweise gar nicht behelligt werden und am Ende nur einen Bericht bekommen. In dem Fall sind wir in den Kontakt gegangen. Bei uns sind dann interne Mechanismen losgetreten worden. Das bedeutet, wir haben das Team zusammengeführt. Es wird sich also angeguckt, was ist hier gerade passiert. Muss weiterführend was gemacht werden? Das heißt, eine Isolation der Geräte, so dass sie im Netzwerk nicht mehr erreichbar sind, bis hin zu dem Letzten im Team, der dann den Kontakt zum Kunden aufbaut und nachher auch die Außendarstellung mit dem Kunden gemeinsam bespricht. Es hieß also, wir haben den Dirk dazu geholt als Forensik-Experten, der dann auch vor Ort war, mit dem Christian Augustin, der sich die Thematiken vor Ort auch nochmal angeschaut hat. Es wurden relativ schnell Maßnahmen von beiden der Person durchgeführt. Also es wurde einmal die Sicherung der PCs durchgeführt, was für uns auch sehr wichtig ist, weil am Ende das Security Operations Center alles zentral verwaltet. Das heißt, wir müssen wissen, die Geräte sind gesichert worden, sie sind dokumentiert worden, die Beweiskette wurde ordnungsgemäß aufgemacht und da ist der Dirk einfach der beste Ansprechpartner für. Auf der anderen Seite sind schon gleich die Schlösser getauscht worden von Christian Augustin. Es sind Kameras installiert worden, es sind Konzepte entwickelt worden, gemeinsam mit dem Kunden. Und der letzte Schritt war tatsächlich dann, dass wir alle zusammengesessen haben, gemeinsam mit der IT-Abteilung und dem Kunden zusammen. Und dann auch mit der Natascha, die dann quasi die Außenstellung dargestellt hat, aber auch interne Prozesse mit abgewickelt hat in der Kommunikation, was unter anderem das Wichtigste für den Kunden ist.
Jetzt kann man ja sagen, jetzt hat jemand privat so ein bisschen Software da aufgespielt, das Mining-Software. Wie harmlos ist das, beziehungsweise wie viele Risiken stecken dahinter, wenn sowas passiert? Kannst du es nochmal deutlich machen?
Sehr gerne. Und zwar ist das erste Risiko, wenn jemand sowas installieren kann, dann habe ich schon eine Gefahr. Wenn es jetzt ein Admin war, dann ist das natürlich blöd gelaufen. Habe ich den Mitarbeiter entsprechend gut im Auge gehabt? Wurde er von anderen kontrolliert? In diesem Fall war es nicht so. Wenn jemand also so eine Software installiert, beziehungsweise auch so ein Tool installiert und es erstmal ungesehen bleibt, ist das schon kritisch. Wir haben es dann durch den Datenflow gesehen. Das bedeutet, unter Umständen wurde hier sogar was installiert, was rechtlich ein bisschen schwierig ist. In dem Fall war es eine rechtlich geprüfte Software. Es ging jetzt also nicht strafrechtlich irgendwas dagegen. Aber ich arbeite entgegen meines Unternehmens. Also ich habe hier einen Server angeschafft, eine Serverstruktur angeschafft. Die Ressourcen wurden berechnet für das Unternehmen mit ein bisschen Wachstumspotenzial nach oben hin. Und jetzt sitzt da ein Mitarbeiter und installiert einfach mal privat was, um sich die Taschen voll zu machen. Also in dem Fall war es dann wirklich die Crypto-Mining. Er hat versucht, da über ja nicht sein Eigentum und nicht mal seinen Besitz Geld zu ergaunern über digitale Medien. Es ist ihm auch bis zu einem gewissen Grad gelungen. Ja, und meine Ressourcen, die ich als Unternehmen angeschafft habe, die sind erstmal ja zweckentfremdet worden. Und das sollte ein Unternehmer doch schon Alarmglocken klingeln lassen. Das möchte man nicht. Also wenn ich mir ein Auto kaufe, dann kaufe ich das für mich oder für meinen Mitarbeiter und nicht für Dritte, die da noch mit rumfahren, mal bildlich dargestellt.
Das habt ihr ja vorhin schon angedeutet, dass der IT-Mitarbeiter plötzlich weg war. Wo war der? Ist der untergetaucht, abgehauen oder hat man ihn wieder bekommen? Wie war das?
Also wir haben festgestellt, dass keine Logins mehr da waren und der Kunde hat auch die Information gegeben, ja, wir wissen jetzt gerade gar nicht, wo der so ist, und war schon bildlich einfach so der Affe, der sich am Kopf kratzt, ne, der dann da steht, ja, gucken wir jetzt mal, wie es weitergeht. Da haben wir natürlich direkt den Kontakt zum Dirk hergestellt, der dann auch schon in dem Case mit dabei war. Und der Dirk hat dann Ermittlungen gefahren, die dabei unterstützt haben, den Herrn, die Frau, wen auch immer, zu finden. Da kann der Dirk aber nachher mehr sagen, weil ich meine, der Dirk ist hier auch Ermittler im privaten Bereich. Also er hat da ziemlich schnell die heiße Spur gehabt. Ein bisschen Unterstützung durch das SOC, durch die Datenfragmente, die wir noch zusammenführen konnten. Und das hat dann auch wunderbar geklappt.
Ja, können wir Dirk doch gleich fragen. Wie hast du das geschafft?
Also das Ganze ist zweigleisig gemacht worden. Einmal hat Christian Natascha sozusagen ein Social Engineering gemacht. Nicht Social Engineering, Entschuldigung. Überprüfung aller Datensätze, die im Netz sind, ein OSINT-Recherche heißt das. Ich habe mich eben versprochen. Social Engineering ist, wenn ich eine Firma aushorche, um reinzukommen in die Firma. Also ich möchte Daten über die Firma haben. Also hier eine OSINT-Recherche gemacht. Da werden alle Sachen, die man öffentlich, ohne irgendwie zu hacken, über eine Person kriegen kann, zusammengetragen. Und das haben die sehr gut gemacht. Mit diesen Daten konnte ich gut arbeiten. Letztendlich hatten wir ja eine Wohnanschrift. Da ist eine klassische Observation aufgebaut worden, um zu gucken, bewegt er sich zu Hause im Umfeld? Was macht er? Wo ist er? Ja, und dann kann man ja auch mal über Legenden gewisse Sachen nachfragen in der Nachbarschaft. Und dann kriegt man relativ schnell raus, wo sich so eine Person aufhält, wenn man mit vielen Teams zusammenarbeiten kann, was hier in dem Fall passiert ist. Einzelheiten möchte ich aber hier nicht erwähnen.
Aber ich denke, in solchen Fällen wird ja auch mit der Polizei zusammengearbeitet.
Also Polizei in dem Moment, die Entscheidung trifft ja letztendlich die Firma, in dem Falle hier. Und da muss man sagen, wenn die Polizei irgendwas macht, bis die eine Ermittlung haben und eine Person haben, das dauert. Und wir sind da einfach viel, viel schneller. Ich habe keine Landesgrenze. Ne? Bei der Polizei gibt es schon die Grenzen. Die müssen im Nachbarland anfragen und so weiter. Und das dauert alles eine gewisse Zeit. Und Zeit haben wir in dem Fall nicht, wenn wir jemand haben wollen, weil hier vielleicht Verantwortung oder Begrässsachen stehen, die eventuell geklärt werden müssen. Da sind ja, also wenn sowas passiert ist, weißt du ja im ersten Moment nicht, was ist noch alles passiert durch die Person. Also müssen wir die Person relativ schnell finden. Da zählt die Zeit. Und da müssen wir schnell sein. Und da sind wir schneller wie die Polizei. Das ist so.
Ja, Christian, vielleicht nochmal an dich. Hast du ein Beispiel, wie ein Unternehmen aus solchen Vorfällen lernen kann und ihre Cyber-Resilienz nachhaltig stärken kann?
Also jedes Unternehmen ist gut daran getan, wenn man grundsätzlich so Lessons learned etabliert. Bedeutet, meine Prozesse nochmal gesondert betrachtet und jeden Prozess beleuchtet und daraus dann eine Lektion zieht und diese dann an die Mitarbeiter auch verbreitet. In dem Fall ist es so, wir haben die Konzepte ein bisschen überarbeitet. Der Christian hat angefangen mit der physischen Sicherheit, also Christian Augustin. Der Dirk ist dann hin zu Forensik-Themen, also wie können wir vorbereiten, die Backup-Struktur besser aufzubauen. Also das klassische Backup, man nennt es 3-2-1, man hat die Daten auf den Server, man hat die Daten dann nochmal auf ein NAS in der Regel und dann nochmal in die Cloud. Das die forensische Situation ist dann, dass wir die 1 nochmal haben. Das heißt, in der Cloud wird nochmal gespiegelt, ohne dass irgendwas verändert werden darf. Das sind dann einfach Daten, die wir auch nochmal nutzen können für forensische Themen, falls was passiert. Weiterhin wurde ein Sicherheitskonzept weiter aufgebaut, also Passwortänderungen. Wer wird überwacht? Das Vier-Augen-Prinzip, ein Admin sollte nicht alles können. Und wenn eine Firma jetzt nur ein Admin hat, dann sollte man einen Key-User benennen oder wenn man nicht wirklich groß ist, als CEO oder Geschäftsführer nochmal drüber gucken und sagen, ja genau, das darfst du und das darfst du nicht. Also Vier-Augen-Prinzip ist hier das A und O. So eine Firma wie wir machen es auch einfach immer nochmal einen Check. Und dann aber auch die interne Schulungen, die dann durch die Natascha aufgebaut worden sind. Also die interne Kommunikation wurde dann auch nochmal verbessert. Es wurden Plattformen, also Wissensdatenbanken zur Verfügung gestellt. Ich sage jetzt nicht, wie es bei dem Kunden genau ist, aber man kann sowas über SharePoints mit abbilden, interne Moodle-Plattformen und dann so ein kleines Training für die Mitarbeiter entwickeln. Es hört sich jetzt sehr, sehr viel an. Wenn man das gemeinsam in so einem Team macht, wie wir heute zusammensitzen, dann ist das sehr, sehr schnell erledigt und bringt für die Zukunft ganz, ganz viel an erstens Qualitätssteigerung und zweitens Sicherheit.
Ja, jetzt kommen wir endlich zu Natascha. Normalerweise heißt es ja Ladies First. Tut mir leid, dass du ans Ende gerutscht bist. Denn Kommunikation ist ja nicht was nur am Ende man überlegt, sondern vielleicht auch vorher. Wann ist denn aus deiner Sicht der richtige Zeitpunkt, Natascha, um in einer IT-Krise kommunikativ zu reagieren? Und was sollte man zuerst klären, bevor man spricht?
Am optimalsten innerhalb von wenigen Stunden. Und bevor man überhaupt spricht, sollte man erstmal zwischen interner und externer Kommunikation unterscheiden. Man sollte ein Team, ein Kriseninterventionsteam, nenne ich es jetzt mal, bestimmen. Das heißt, wer sind meine Ansprechpartner? Wer spricht gegenüber der Presse? Wer spricht gegenüber den Mitarbeitern oder auch Kunden und Lieferanten? Das sind alles Bereiche, die man berücksichtigen muss. Sollte so ein Team nicht vorab definiert worden sein, ist es natürlich Nummer 1, Bestimmen der Personen, die Teil dieser Gruppe sind und wer spricht welcher Gruppe gegenüber. Und wenn die Firma, in dem Fall war es jetzt nicht der Fall, nicht vorbereitet ist, kommt meine Wenigkeit natürlich zum Tragen und ins Spiel als Sprecher gegenüber Medien, aber auch gegenüber den Mitarbeitern. Und nach Rücksprache mit deren Rechtsbeistand und der Geschäftsführung haben wir natürlich erstmal die Mitarbeiter informiert über den Stand der Dinge und dass Ermittlungen durchgeführt werden. Ist natürlich klar, wenn Christian und Dirk auch vor Ort sind, da rumlaufen, Hardware sicherstellen, dann werden die natürlich das mitbekommen und natürlich auch Fragen stellen. Und bevor der Flurfunk falsche Informationen auch nach außen trägt, stelle ich sicher, dass es intern bleibt und auch die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt weitergegeben werden. Nachdem das dann passiert ist, wird ein erstes Statement veröffentlicht. Und in dem Fall war es so, dass wir halt erstmal ein Statement veröffentlicht haben. Wir haben festgestellt, dass im Netzwerk etwas Ungewöhnliches passiert ist, sind derzeit dabei herauszufinden, was es ist und weitere Informationen folgen, sobald sie feststehen. Es ist nämlich immer wichtig, auch wenn man noch keine Fakten hat, erstmal rauszugehen und sagen, das ist der Ist-Stand, weitere Informationen folgen, aber niemals schweigen und nichts machen. Das ist der Worst Case, das jedes Unternehmen machen könnte, denn dann werden die Fragen durch die Medien sehr unangenehm am Ende.
Ab wann muss man denn sprechen? Es gibt ja sicherlich auch Krisen, die vielleicht keine Auswirkungen haben müssen. Und wenn man dann die Öffentlichkeit schon aufmerksam macht, könnte es ja auch kontraproduktiv sein, oder?
Empfehlenswert ist es, sobald Daten nach außen hin abfließen und Kunden oder Lieferantendaten betroffen sind. Sprich, in dem Fall war es ja so, dass Daten abgeflossen sind und es hat auch Daten betroffen, die natürlich nicht nur unternehmensintern zu klassifizieren waren. Und somit war es gegeben, dass man auch nach außen hin kommuniziert. Wie schon erwähnt, es ist wichtig, lieber einmal mehr kommunizieren als einmal weniger. Denn oftmals ist es so, dass Presse gerade dann anspringt, wenn man nicht kommuniziert. Kommuniziert man nach außen, sagt man hier, wir haben hier was festgestellt, wir wissen noch nicht, was der Stand der Dinge ist, wir bitten um Geduld. Sobald wir was haben, melden wir uns. Und das funktioniert in der Regel ganz gut.
Wie ist denn deine Erfahrung? Sind die Unternehmen in der Regel gut vorbereitet? Also wenn du jetzt so ein bisschen so den Durchschnitt siehst, oder ist da noch was im Argen, man müsste viel mehr tun?
Ja, Nachholbedarf. Also meistens ist es so, das ist so ein Themenbereich, mit dem möchten sich viele nicht auseinandersetzen. Das ist wie, wenn ich es jetzt mit der IT vergleiche, IT-Sicherheit brauche ich nicht. Ich bin ein zu kleines Unternehmen, Hacker interessieren sich für mich nicht. Und man geht immer von diesen Fehleinschätzungen und Fehldenken aus. Man braucht Krisenkommunikation nicht sehr oft, aber wenn man sie braucht, muss sie auf den Punkt sofort funktionieren. Das ist wie vergleichbar mit einem Einsatz im Rettungsdienst oder bei den Feuerwehren. Da muss man auch, wenn der Melder geht, sofort funktionieren und wissen, was man macht. Und deshalb sollte man sich darauf vorbereiten. Man sollte vorab ein Team definieren mit Mitarbeitern, Ansprechpartnern, Experten, die sich dann mit dem Thema auseinandersetzen und in dem Stab zusammenkommen, der benötigt wird in dem Fall. Also es gibt ja nicht nur IT-bezogene Krisen, sondern es gibt ja auch noch andere Krisen, die vielleicht menschlich sind oder ja im Verkehrsraum sind oder. Und wenn man das trainiert, auch das Sprechen gegenüber Presse oder wie kommuniziere ich mit Mitarbeitern, um eben keine Panik auszulösen, sondern Ruhe und Stabilität weiterzugeben, damit eben, ich sage jetzt mal, wenn ich ein großes Unternehmen bin und viele Mitarbeiter entlassen muss, wenn das zuerst in die Presse geht, anstatt zuerst an die Mitarbeiter, dann bricht natürlich Panik aus, weil keiner weiß, wer ist betroffen und wer nicht. Und da hilft es natürlich, einen strukturierten Maßnahmenplan zu haben, den man dann abarbeitet und nichts in die falsche Reihenfolge bringt.
Ja, also die Krisenkommunikation oder den Krisenordner anzulegen, wenn eine Krise da ist, ist sicherlich das Falsche vorgeht. Das dauert einfach viel zu lange. Und du hast ja vorhin schon ein paar gute Stichworte genannt, also Panik und Vertrauensverlust. Wie vermeidet man das aus deiner Sicht am besten, also sowohl bei intern bei den Mitarbeitenden und extern bei den Kunden?
Intern einfach, indem man transparent kommuniziert mit dem, was man weiß und auch aus Rechtswegen mitteilen darf. Es gibt natürlich auch Ergebnisse, die darf man oder sollte man nicht weitergeben. Aber die Informationen, die man hat, kann man gerne weitergeben. Das hilft einmal dazu bei, Verständnis aufzubauen, warum welche Maßnahmen zu welchem Zeitpunkt welche Auswirkungen haben, aber auch, dass die Mitarbeiter mitgezogen werden. Denn es gibt nichts Schlimmeres, wenn die Mitarbeiter in Fall X dann auch noch gegen die eigene Geschäftsführung oder gegen das eigene Unternehmen arbeiten. Das ist sehr kontraproduktiv. Und nach außen hin ist es natürlich auch wichtig, die Wahrheit zu erzählen. Denn sobald man einmal etwas Falsches erzählt, das kommt raus. Und dann ist der Schaden am Ende noch viel größer, was die Reputation angeht. Denn wenn ich rausgehe und sage, Fall X ist passiert, wir haben daraus gelernt, wir haben unsere Maßnahmen ergriffen und wir werden uns jetzt dahin fortbilden, weiterbilden und so weiter, dass es nicht mehr vorkommen kann. Ganz auszuschließen wird es wahrscheinlich nirgendwo sein, in keinem Feld, aber man kann es so weit minimieren wie möglich.
Hast du zum Schluss vielleicht noch ein konkretes Beispiel, wie ein Unternehmen das geschafft hat, mit transparenter Krisenkommunikation sogar gestärkt aus so einer Krise hervorzugehen?
Ich darf natürlich den Kunden und die Branche nicht nennen, aber ja, das gibt's tatsächlich. Wir hatten einen Fall gehabt, da wurde aufgrund einer Phishing-E-Mail Geld abgezweigt. Und das ist erst im Nachgang festgestellt worden, nachdem die Bank sich bei der Geschäftsführung gemeldet hat. Und der positive Outcome war, dass einmal die Sensibilisierung natürlich stattgefunden hat, nicht nur der Geschäftsführung gegenüber, sondern auch der Mitarbeiter. Also die haben alle Schulungen gemacht, die bilden sich regelmäßig fort im Eigentraining. Das heißt, jeder Mitarbeiter kann sich in einem Portal einloggen und kann regelmäßig Trainings absolvieren, wie man aufmerksam wird, wie man richtig mit E-Mails, die verdächtig aussehen oder die man nicht zuordnen kann, umgeht. Und das ist natürlich ein positives Beispiel, weil das A, den Zusammenhalt stärkt zwischen Mitarbeiter und Geschäftsführung, aber auch die eigenen Personen oder die eigenen Mitarbeiter stärkt, dass sie sicherer mit den E-Mails und den Daten umgehen, die draußen so existieren.
Technik, Organisation, Mensch, ich glaube, dieser Fall zeigt ziemlich genau, wie eng alles zusammenhängt. Und wenn interne Täter, mangelnde Kontrolle und fehlende Kommunikation dann auch noch zusammentreffen, entsteht ein echtes Risiko für das Unternehmen. Und ich glaube, ihr habt deutlich gemacht, es ist so ein Fall, das sehr komplex werden kann und dass Experten da gut zusammenarbeiten können. Wie lässt sich denn so ein komplexer Vorfall auch als Chance begreifen, Strukturen und Kultur dauerhaft zu verbessern? Kann einer von euch vielleicht mal oder vielleicht auch jeder noch mal sagen, was können wir als Tipp geben an Unternehmen? Wie kann man präventive Maßnahmen erarbeiten, solche Fälle zu vermeiden?
Ich denke, wenn man jetzt dahin geht und sich diesen Fall mal betrachtet und auch die Kommunikation nach außen, die Vorbereitung ist alles, Prävention ist alles, einmal mit den Experten sprechen und ihr sitzt im Moment eine Handvoll Experten, die ziemlich gut wissen, wovon sie sprechen, also von Dirk bis zum Christian, über die Natascha. Und wenn wir die ganze Bandbreite uns einmal anschauen und die Konzepte erstellen und vor allen Dingen in der Kommunikation nicht auf Dritte angewiesen sind, bedeutet, wenn der Datenabfluss ist, dann hat ja jemand die Daten bekommen. Somit auch die Hoheit über Informationen, gebe ich sie nach außen, haha, ich habe Firma XY gehackt oder bin ich Herr der Lage und nimm das Zepter in die Hand. Ich glaube, wenn man sich da gut vorbereitet und Lessons Learned Konzepte fährt, aber auch grundsätzliche Konzepte fährt und mal mit Spezialisten spricht, ist es eine gute Voraussetzung, solche Themen in Zukunft zu verhindern oder stark zu minimieren.
Möchte noch jemand dazu sagen?
Ich denke gerade, wenn man das auf der Schiene des Penetrationstests sieht, dass man Teams im Unternehmen hat, die so ein bisschen mitgenommen werden und man mischt sie durch aus den einzelnen Abteilungen der IT, HR, was auch alles dazugehört, Controlling und so weiter und so fort. Und man mischt die ganzen Teams und teilt sie so ein bisschen ein und lässt sie arbeiten. Einmal die böse Seite, das rote Team und einmal das grüne Team, was das Ganze dem Team versucht, auf die Schliche zu kommen. Das macht dann einmal ein bisschen Spaß den Mitarbeitenden, weil es was anderes ist und man hat es schon mal durchlebt. Denn wenn der Tag kommt und wirklich was Extremes vorfällt, dann muss das Team funktionieren und ich muss mich auf die Leute verlassen können und die müssen vielleicht auch ein bisschen unterstützen können und müssen auch wissen, da ist Druck, da ist Stress und da muss man mit umgehen. Wir alle hier haben im Hintergrund sehr viel Feuerwehr oder Hilfsorganisationen Erfahrung. Das macht uns im Stresslevel sehr stabil bei der Arbeit, weil wir sehr, sehr konzentriert und gezielt arbeiten können. Das muss man lernen und das geht nicht von heute auf morgen. Und wenn ich die Mitarbeitenden da mit einbinden kann und die Spaß dabei bekommen, dann habe ich ein eigenes gutes Team schon im Unternehmen. Und wenn ich mich dann mit dem richtigen Experten zusammentue, die beraten, dann wird das eine runde, tolle Sache und da hat jeder was von. Und das ist richtig viel Awareness fürs Unternehmen.
Ich würde tatsächlich auch noch was sagen. Generell muss man einfach sagen, wer vorbereitet ist, kommt eventuell mit einem blauen Auge daraus. Und wer sich denkt, mich betrifft es nicht, der hat im wahrsten Sinne Entschuldigung, aber der hat die Arschkarte. Vorbereitung ist einfach alles und der Irrglaube, ich bin so klein, mich trifft es nicht, den gibt es heute einfach nicht mehr. Das muss man ganz klar sagen. Vom Solo-Selbstständigen bis zum Konzern betroffen sein kann jeder und irgendwann ist halt auch einfach mal einer dran. Also wie gesagt, Vorbereitung ist alles.
Da kann ich mal zustimmen. Also Vorbereitung ist wichtig und auch nicht die Augen verschließen davor, das ist halt auch wichtig. Einfach mit offenen Augen durch das Unternehmen, durch die Unternehmerwelt, aber auch die Mitmenschen gehen und die Umwelt, weil es gibt so viele Vorfälle jeden Tag und man muss nur die Nachrichten anmachen oder die Nachrichten lesen und dann sieht man jeden Tag, was passiert, was für Möglichkeiten da draußen existieren, um einfach sich davor zu warnen, kann man nicht immer, aber man kann sich vorbereiten und bestmöglich schützen.
Ja, wer keine Ahnung hat, wen er da ansprechen kann, hier haben wir 4 Experten, die auf jeden Fall zur Verfügung stehen. Ein Mitarbeiter nutzt Firmenressourcen für eigenes Bitcoin-Mining. Das war unser aktueller Fall heute. Und damit hat der Mensch eine Kette aus technischen, organisatorischen und kommunikativen Herausforderungen ausgelöst. Und der Fall macht deutlich, Sicherheit ist nicht eindimensional, ist mehrdimensional. Mehrere Experten sind da notwendig und sie entsteht durch Technik, Kontrolle, Aufklärung. Dadurch entsteht Vertrauen und denke ich, das wurde deutlich. Danke an Natascha de Costa, Dirk Schendowski, Christian Augustin und Christian de Costa für die spannenden Einblicke. Dankeschön.
Danke.
Danke.
Vielen Dank, Rob. Danke.
Danke dir.
Freuen Sie sich schon auf die nächste Folge von Die Sichermacher und ich sage noch, bleibt aufmerksam, bleibt sicher. Das war Wolfgang Eck für Themenradio. Machen Sie es gut.
Die Sichermacher. Der Podcast für IT, Personal und Objektsicherheit.
Management-Themen bei Themenradio.